das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Seit Wochen war der politische Plan für eine große Pflegereform überfällig. Heute ging nun alles ganz schnell und plötzlich. Gesundheitsministerin Nina Wagen legte ihren Entwurf vor. In unserer alternden Gesellschaft droht die Pflegeversicherung immer mehr in Schieflage zu geraten. Gegen drohende Milliardenlöcher präsentiert die CDU-Ministerin heute ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Besserverdienende und Kinderlose sollen mehr einzahlen, die Zuschüsse fürs Pflegeheim langsamer steigen, weniger Rentenzuschüsse für pflegende Angehörige gehören auch zu dem Paket. Fragen direkt an die Ministerin zu diesen Plänen gleich im Anschluss. Zunächst Dominik Hebestreit und Helene Buchholz mit einem Überblick.
Die allermeisten Pflegebedürftigen werden, wie Hanna aus Bremen, zu Hause gepflegt, in den eigenen vier Wänden. Zwar oft unterstützt durch ambulante Dienste, aber vor allem durch Angehörige. Die schauen seit langem mit Sorge auf die anstehende Reform der Pflegeversicherung, sowie die Eltern der 29-Jährigen, die sich mehr Entlastung wünschen.
Warum eine Pflegereform, wenn die jetzige Gesetzgebung noch nicht mal funktioniert?
Das Problem für Gesundheitsministerin Nina Wagen: In der Pflegeversicherung fehlen im kommenden Jahr 7,5 Milliarden Euro, im Jahr darauf sogar 15 Milliarden. Nun ist klar, wie sie gegensteuern will.
Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der zum einen dafür sorgt, dass die Finanzen wieder stabilisiert werden, der aber zum anderen, das ist mir auch wichtig, dafür sorgt, dass sich die Versorgung für die Menschen auch verbessert. Wir wollen einen stärkeren Fokus auch auf Prävention legen, also die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit.
Außerdem sollen bei den Pflegegraden die Kriterien für die Einstufung verschärft werden. Bei den Stufen 1 bis 3 werden zudem die Leistungen gekürzt. Und wer im Heim gepflegt wird, bekommt weniger Zuschüsse von der Pflegeversicherung.
Wir glauben fest, wenn dieser Weg so eingeschlagen bleibt und keine wirklich massiven Veränderungen noch an diesen Gesetzentwürfen kommen, dass die Menschen, die jetzt ab sofort dann in den nächsten Jahren in die Pflegebedürftigkeit kommen, diese Qualität der Versorgung, die wir heute haben, nicht mehr erhalten werden.
Zum einen Leistungskürzungen, zum anderen mehr Belastungen für die Beitragszahler. Laut Reformplänen sind im Detail vorgesehen, ein steigender Zusatzbeitrag für Kinderlose plus 0,1 Prozentpunkt vom Beitragssatz. Erstmals sollen auch Beiträge auf Minijobs fällig werden, gezahlt von den Arbeitgebern. Und eine höhere Beitragsbemessungsgrenze bedeutet steigende Beiträge für Gutverdiener. Kritik kommt vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Der sieht die Belastungen zu einseitig verteilt.
Das Paket, das auf dem Tisch liegt, ist so nicht ausgewogen und nicht fair. Die Belastung ist zu stark für die Beitragszahlenden und die Pflegebedürftigen und muss hin zu Bund und Ländern auf jeden Fall ausgewogener gestaltet werden.
Sozialverbände vermissen zudem eine echte Strukturreform, etwa wie von der SPD gefordert, das Zusammenlegen von privater und gesetzlicher Pflegeversicherung, damit Pflege wie für Hanna bezahlbar bleibt.
Und mit Gesundheitsministerin Nina Wagen habe ich über ihre Pflegereformpläne vor der Sendung folgendes Gespräch führen können. Guten Abend, Frau Wagen.
Guten Abend.
Dass die Kritik an Ihren Vorschlägen so prompt wie laut sein würde, das werden Sie wohl erwartet haben. Aber dass sie von so gut wie allen Seiten kommt, von Versicherten und Pflegenden bis zu Sozialverbänden und Arbeitgebern, wie deuten Sie das?
Na, es ist ein großer Handlungsbedarf da. Wir haben in der Pflegeversicherung festzustellen, dass wir eine wirklich dynamisch steigende Zahl an Pflegebedürftigen haben. Die Ausgaben steigen dynamisch. Wir haben nächstes Jahr ein Defizit von 7,5 Milliarden, das wir schließen müssen. Und die Beitragssätze oder der Beitragssatz ist in den letzten Jahren auch immer weiter gestiegen. Insofern ist ein breiter Ansatz jetzt erforderlich gewesen. Und natürlich, wenn es einen breiten Ansatz gibt, wenn es viel Veränderung gibt, gibt es dann vielleicht auch viel zu kritisieren. Wir haben aber, denke ich, ein Gesetz jetzt vorgelegt, das nicht nur die finanziellen Lücken schließt, sondern das auch die Versorgung der Menschen besser machen will.
Schauen wir mal auf einen der Kritikpunkte, die Mehrbelastungen. Gut 80% der Pflegebedürftigen werden hierzulande zu Hause versorgt. Das ist ja auch erwünscht so, das wünschen sich viele. Aber es ist ja jetzt schon eine enorme Belastung für Familien. Warum trifft es gerade die dann jetzt noch mal stärker?
Ja, wir haben zum einen natürlich verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die auch direkt bei den Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden, ansetzen. Zum Beispiel ein Wegfall auch des Entlastungsbetrags im Pflegegrad 1. Dafür schaffen wir aber neue Angebote. Wir schaffen eine fachliche Begleitung, eine bessere Beratung, wenn denn eine Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, um dann gerade auch die Angehörigen besser zu unterstützen, weitere Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, Prävention mehr in den Blick zu nehmen. Und wir schaffen zum Beispiel auch ein Notfallbudget. Das unterstützt dann auch die Angehörigen. Wenn zum Beispiel geplant oder ungeplant mal die Pflegeperson ausfällt, dann kann der Pflegebedürftige auch kurzzeitig zum Beispiel stationär betreut werden. Also wir schaffen auch an der einen Stelle dann wiederum Erleichterungen für die Angehörigen.
Ja, aber die andere Stelle, sagen wir mal, die ist trotzdem schon gewichtig. Bei Pflegestufen wird gekürzt, das heißt ja auch dann mehr Arbeit für die Angehörigen. Die sollen dann jetzt auch noch weniger Rentenansprüche bekommen. Das trifft ja dann Familien und vor allem auch in erster Linie, oft sind es ja Frauen, die die Pflege zu Hause übernehmen.
Wir haben uns in den letzten Jahren, denke ich, viel Mühe gemacht, auch die Pflege zu Hause zu stärken, sie attraktiv zu machen durch Pflegegeld, aber auch durch die Übernahme dieser Rentenversicherungsbeiträge. Und wir werden sie auch weiterhin in großem Umfang bezahlen. Bis zu 70% dieser Rentenversicherungsbeiträge werden weiterhin durch die Pflegeversicherung geleistet. Es werden dadurch auch Anwartschaften erworben, werden aber weniger Anwartschaften erworben werden können in Zukunft. Und es ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass das System nicht mehr weiter in diesem vollen Umfang diese Kosten übernehmen kann. Das ist schlicht aufgrund des Defizits nicht mehr möglich, zumindest in den nächsten Jahren.
Aber nicht nur da wird gekürzt, auch bei den Zuschüssen für Pflege im Heim soll gespart werden. Der Eigenanteil, der ist ja jetzt schon kaum zu stemmen für viele. Wäre da nicht eher eine Entlastung nötig?
Da tun wir auch zwei Dinge. Zum einen dynamisieren wir ja die Leistungen in der Pflegeversicherung. Also das, was tatsächlich die Pflegeversicherung dann zahlt, wird auch der Inflationsentwicklung angepasst. Dann ist es auch planbarer, was man bekommt. Und die Beträge werden da steigen. Auf der anderen Seite werden wir die Zuschläge, die wir zahlen, um da auch etwas abzumildern, was die Eigenanteile betrifft, werden wir nicht ganz streichen. Wir werden sie aber erst später bezahlen. Also wir strecken den Zeitraum, in dem wir diese Zuschläge bezahlen. Und das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass das ein ganz, ganz großer Kostenfaktor ist, den wir so schlicht jetzt nicht mehr leisten können, wie diese Situation finanziell sich jetzt darstellt.
Aber de facto ist dann auch eine weitere Kürzung für die Menschen erstmal, auch wenn es gestreckt wird. Aber wie sieht es denn mit dem Eigenheim aus? Da war ja auch viel Debatte drüber zuvor. Ist das jetzt ganz vom Tisch oder wie wird das künftig berechnet?
In dem Gesetz werden wir dazu keine Änderungen vornehmen, aber wir müssen natürlich schauen, wie sich diese Maßnahmen, diese Pflegereform jetzt auswirken. Es kann natürlich dann auch sein, dass Menschen schneller darauf angewiesen sind, Hilfe zur Pflege zu bekommen. Das würde dann die kommunalen Haushalte belasten. Das wollen wir auch in den Blick nehmen und da auch schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, ein Gesetz, das wir vor einigen Jahren geändert haben, das Angehörigenentlastungsgesetz, auch nochmal zu überprüfen, dort die Höchstbeträge anzupassen, damit dann zum Beispiel auch Angehörige von Pflegebedürftigen herangezogen werden im Falle einer Pflegebedürftigkeit und bevor dann die kommunale Seite eben einspringen muss. Das ist aber nichts, was wir jetzt konkret in diesem Gesetz ändern, aber das wollen wir uns innerhalb der Bundesregierung gemeinsam anschauen, wie wir da einen Ausgleich finden können. Denn klar ist, wir haben die Pflegeversicherung als Teilleistungsversicherung. Wir brauchen Eigenverantwortung, Eigenvorsorge und natürlich muss dann auch geschaut werden, inwiefern jemand, der pflegebedürftig ist, auch selbst leistungsfähig ist und einen Beitrag auch leisten kann oder auch seine Angehörigen, um dann die kommunalen Haushalte auch zu entlasten.
Ihr Koalitionspartner hat ja für eine grundsätzliche Reform des Systems plädiert, also dass mehr Menschen die gesetzliche Pflegeversicherung einzahlen, zum Beispiel Neubeamte. Was spreche denn dagegen?
Ja, wir haben uns vereinbart, dass wir das jetzige System, so wie es ist, neu aufstellen, dass wir es besser machen, dass wir die Finanzierung auch zukunftsfest ausgestalten und das wollen wir tun. Und darüber hinaus gibt es natürlich Wünsche, Vorstellungen, Überlegungen. Man kann über alles sprechen, aber es gibt immer auch rechtliche Hürden und es ist auch nicht immer alles direkt günstiger oder überhaupt finanzierbar, was da auch an Vorschlägen im Raum steht. Und deswegen haben wir jetzt das vorgelegt, auf das wir uns auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und für gute Vorschläge sind wir natürlich immer offen. Aber man muss, glaube ich, auch vorsichtig sein, zu denken, wenn wir das System jetzt ganz neu aufstellen, ist das Problem weg. Wir müssen grundsätzlich ran. Wir müssen grundsätzlich versuchen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, mehr auf Prävention zu setzen. Und deswegen tun wir genau das. Und für alles andere haben wir im Moment auch keine Vereinbarung.
Sagt die Bundesgesundheitsministerin Frau Waken. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und das ganze Interview mit der Gesundheitsministerin können Sie auf unserem Tagesschau-Kanal bei YouTube sehen. Was gehört zu einem angemessenen Lebensstandard? Reichen Bett, Brot und Seife oder hat man auch das Anrecht auf Kleidung, Haushaltsartikel, vielleicht auch etwas Geld für den Alltag, wenn man sich hierzulande um Asyl beworben hat, der Antrag aber abgelehnt wurde? Darum ging es im Kern einer Klage eines Asylbewerbers gegen den bayerischen Landkreis Schweinfurt. Der hatte dem Mann Leistungen gestrichen, weil Rumänien für seinen Asylantrag zuständig sei. Doch die Kürzungen verstoßen gegen EU-Recht, urteilte heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Ein Urteil, das hierzulande zehntausende Menschen betreffen könnte. Alina Lagmöller.
Mein Name ist Azizullah Nefes. Ich bin aus Afghanistan.
Deutsch spricht er schon ein bisschen und arbeiten würde der studierte Journalist auch gerne. Doch der Asylantrag von Azizullah Nefes wurde abgelehnt. Denn Griechenland ist für sein Asylverfahren zuständig, weil er dort in die EU eingereist ist. Seit 7 Monaten lebt er deshalb in diesem Zentrum in Hamburg, eines von 2 in Deutschland. Hier bekommt er nur noch das Allernötigste. Verkürzt gesagt, Brot, Bett, Seife. Eigenes Geld für Fahrkarten oder Handyguthaben bekommt er nicht. Wir können nicht einmal einkaufen oder in einen normalen Supermarkt gehen. Wir sind gezwungen, einfach im Camp zu warten. Diese Kürzungen hängen mit seinem abgelehnten Asylantrag zusammen. Bislang galt, wer nach Deutschland einreist und einen Asylantrag stellt, bekommt Sachleistungen wie Wohnen oder Lebensmittel, aber auch ein bisschen Geld zur freien Verfügung. Wird der Asylantrag abgelehnt, weil ein anderer europäischer Staat, zum Beispiel Italien oder Griechenland, für das Verfahren zuständig ist, können seit 2019 Leistungen gestrichen werden. In der Regel gibt es dann kein Geld mehr und auch keine Kleidung, sondern nur noch die nötigsten Sachleistungen. Der Europäische Gerichtshof hat nun entschieden, die Leistungskürzungen verstoßen gegen Europarecht. Für die Richter ist klar, Kleidung gehört zu den elementarsten Bedürfnissen. Auch ein bisschen Geld muss abgelehnten Asylbewerbern gewährt werden, denn dadurch werde ein Minimum an Selbstbestimmung sichergestellt. Seit 2024 ist es in Deutschland möglich, Leistungen sogar komplett zu streichen.
Dieser Leistungsentzug ist natürlich erst recht rechtswidrig. Wenn schon die Einschränkung rechtswidrig ist, dann darf ich natürlich erst recht nicht Leistungen entziehen.
Ab der kommenden Woche gelten neue Regeln für das gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS. Bundesinnenminister Dobrindt sieht das EuGH-Urteil deshalb gelassen.
Wir nehmen das zur Kenntnis, sehen aber auch, dass wir mit GEAS eine komplett neue Rechtslage haben. Das war ja auch genau der Anspruch der europäischen Einigung, neue Rechtslagen auch zu schaffen, um Rechtssicherheiten zu schaffen. Auch darin sind Leistungskürzungen neu geregelt.
Die Reform des europäischen Asylsystems ändert einiges, aber nicht alles.
In den neuen europäischen Asylregeln steht aber auch, dass die EU-Staaten bei Leistungseinschränkungen die Grundrechte der betroffenen Menschen beachten müssen. Und für genau diesen Punkt ist das heutige Urteil relevant, denn es sagt ja im Kern, solche Kürzungen, die haben rechtliche Grenzen.
Azizullah Nefes kann auf ein bisschen Geld und damit ein bisschen Freiheit hoffen. Seine Zukunft in Europa ist aber ungewiss.
Seit 2013 gibt es jährlich einen EU-Gipfel zum Westbalkan mit dessen Staaten, die alle einen Beitritt in die Europäische Union anstreben. Auch bei der EU gibt es großes Interesse am Beitritt dieser Länder. Von einem geostrategischen Investment spricht der Europäische Rat. Allerdings befinden sich die Westbalkanländer in unterschiedlichen Phasen des langwierigen Beitrittsprozesses. Mit am weitesten ist dabei Montenegro. Und genau dort findet dieses Jahr der Gipfel statt. Aus deutschen Regierungskreisen heißt es, dabei solle eine neue Dynamik für diesen Prozess entstehen. Auch und gerade bei Gastgeber Montenegro, das nicht nur mit herrlicher Landschaft punktet. Andreas Bachmann.
Unterwegs mit Michael Bader. Der Deutsche hat die montenegrinische Staatsbürgerschaft und lebt seit 17 Jahren hier. Fast genauso lange verhandelt Montenegro schon über seinen Beitritt zur Europäischen Union.
Es war halt immer wieder die Rede davon, dass es jetzt schnell geht, dass es vorwärts geht. Und dann war das wieder doch nicht so. Und das war schon teilweise ein bisschen frustrierend.
Frust, der Folgen haben kann. Denn wenn Europa sich nicht um Montenegro kümmert, dann kümmern sich eben andere, sagt Michael Bader. Er fährt mit uns zu dieser Autobahnbrücke nördlich der Hauptstadt Podgorica. Sie überspannt die Moratscha-Schlucht in einer Höhe von 195 Metern. Ein Mammutprojekt mit China, das zur Schuldenfalle wurde.
Also diese Autobahnbrücke ist das klassische Beispiel dafür, dass sich Montenegro sehr wohl auch anders orientieren kann. Die wurde gebaut von einem chinesischen Unternehmen mit chinesischem Geld. Montenegro hat sich dabei sehr, sehr hoch verschuldet und in eine finanzielle Abhängigkeit begeben. Ob das so im Sinne der EU ist, ist fraglich.
In Montenegros Hauptstadt Podgorica arbeitet man mit Hochdruck am EU-Beitritt des Landes. Alle 33 Beitrittskapitel sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. 14 sind es bisher. Offen sind noch zentrale Themen wie Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung. Die Politologin Daliborka Uljarevic zweifelt daran, ob Montenegro wirklich schon bereit ist für die EU. Korruption ist nach wie vor weit verbreitet. Internationale Berichte zeigen, dass wir auf demselben Stand sind wie 2017 oder 2018. Es hat sich also nichts geändert. Deshalb sollten die EU-Institutionen und Mitgliedstaaten gegenüber Montenegro streng sein. Dies ist eine entscheidende Phase, um einige sehr wichtige Aspekte der Funktionsweise unseres Staates zu verändern. Die Funktionsweise des montenegrinischen Staates treibt auch Mona Wellmann um. Die Deutsche lebt seit 5 Jahren im Süden Montenegros. Dort hat sie sich mit Angeboten für sanften Tourismus selbstständig gemacht, bietet Eselwanderungen an. Und immer wieder kämpft sie mit den Tücken der montenegrinischen Bürokratie.
Wenn man meint, Deutschland ist bürokratisch, nein, Montenegro ist sicherlich noch bürokratischer und alles auf Papier. Also hier geht doch nichts irgendwie online oder so. Und da hoffe ich auf jeden Fall, dass das dann besser wird.
Verbesserungen durch einen EU-Beitritt erhofft sich Mona auch beim Thema Tourismus, der Haupteinnahmequelle Montenegros. Das Potenzial hat Unternehmer Michael Bader hier schon früh erkannt. Er betreut deutsche Gäste und berät Auswanderer. Für sein Engagement im Tourismus hat er 2023 die montenegrinische Ehrenstaatsbürgerschaft verliehen bekommen, vom damaligen Ministerpräsidenten persönlich. Seitens der EU wünscht er sich:
Aber es müsste in der Tat ein ganz, ganz klares Signal gesendet werden, dass man sagt, jawohl, der 1.1.2028 mal als Beispiel ist realistisch und wir schaffen das.
Ein solches Signal könnte die EU schon morgen senden, wenn man sich hier im montenegrinischen Tivat mit den 6 Westbalkanstaaten zum Gipfel trifft.
Und aus Tivat berichtet für uns Christian Feld. Christian, wie realistisch sind denn nun die Chancen für die Westbalkan-Kandidaten auf einen baldigen EU-Beitritt?
Also wenn man es realistisch sieht, dann ist der Weg zur Vollmitgliedschaft wirklich noch weit, auch wenn das jetzt schon jahrelang verhandelt wurde. Man kann auch diese Staatengruppe nicht pauschal beurteilen. Nehmen wir als Beispiel Serbien. Das ist nicht nur in der Außenpolitik noch sehr, sehr, sehr weit weg von der EU. Nehmen wir ein anderes Beispiel Montenegro, eben im Film gesehen. Da geht es mit den Kapiteln schneller voran, aber das reicht am Ende dann noch nicht, denn auf EU-Seite müssen auch alle Staaten einstimmig zustimmen. Und wenn wir da auf Frankreich gucken, das gilt als sehr skeptisch, was die Erweiterung der EU ist, und auch die Hürde im Parlament gilt als groß. Was kann man also in der Zwischenzeit vielleicht tun? Da gibt es jetzt einen neuen Impuls kurz vor diesem Gipfel von Deutschland und von Frankreich, und da sagt man, Vollmitgliedschaft bleibt natürlich unser Ziel, aber vielleicht können wir ja so eine Art schrittweise Annäherung machen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Vielleicht kann man dann einen privilegierten Zugang zum Binnenmarkt geben. Das würde dann natürlich auch ein Signal an die Bevölkerung in den Ländern senden, es bewegt sich etwas.
Auch bei der Ukraine und Moldau gibt es etwas Bewegung in Sachen EU-Perspektive. In welche Richtung geht das?
Ja, es passiert jetzt etwas, was eigentlich schon vor 2 Jahren hätte passieren können oder sollen. Da gab es ja mal einen EU-Gipfel, wo man Viktor Orban aus Ungarn vor die Tür geschickt hat zum Kaffeetrinken, um dann beschließen zu können, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und mit Moldau dann beginnen sollen. Aber später dann hat Orban sein Veto eingelegt und hat gesagt, das erste Verhandlungskapitel, das wird einfach nicht eröffnet. Jetzt gibt es eine neue Regierung in Ungarn und Peter Mogherini hat diese Blockade aufgehoben. Er sagt, sagt allerdings auch, dass er gegen einen beschleunigten Beitritt der Ukraine ist. Und das sieht man in den Beitrittskandidatenländern auch ähnlich. Da möchte man nicht, dass möglicherweise die Ukraine jetzt an einem vorbeizieht mit höherer Geschwindigkeit, selbst wenn man Verständnis hat für die schwierige Situation in der Ukraine.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Tivat. Es war sicher nicht die Aufmerksamkeit, die sich der russische Präsident für das internationale Wirtschaftsforum in St. Petersburg erhoffte. Über die Stadt zogen gestern dunkle Rauchsäulen, nachdem ukrainische Drohnen unter anderem ein Ölterminal getroffen hatten. Einen Tag bevor das Treffen heute begann. Das Wirtschaftsforum wird seit 1997 jährlich von der russischen Regierung veranstaltet. Vor allem, um internationale Märkte zu erschließen und um Investoren ins Land zu holen. Doch der gestrige Angriff, fast schon sinnbildlich. Denn anders als von Wladimir Putin offiziell erklärt, scheint sich die wirtschaftliche Situation für viele in Russland eher zu verdüstern. Silke Dietrich.
Heute ist der letzte Tag in seinem Café. Nach 6 Jahren muss Kirill den Laden schließen. In einem der teuersten Viertel Moskaus. Der neue Eigentümer hat am Ende eine Miete verlangt, die 4-mal höher liegt als die bisherige. Die Lebensmittelpreise steigen, die Lohnkosten steigen, die Löhne steigen. All das zusammen führt dazu, dass nicht mehr zeitgemäße Projekte nicht überleben. 2026 sei ein schlechtes Jahr, vor allem für kleine Unternehmen, sagen selbst russische Wirtschaftsexperten. Die Mehrwertsteuer wurde erhöht und kleinere Betriebe müssen eine zusätzliche Abgabe zahlen. Die aktuelle Krise spalte die russische Wirtschaft in 2 Teile. Für Menschen, die in der zivilen Wirtschaft arbeiten, für die läuft es schlecht. Und die, die in der militärbezogenen Wirtschaft arbeiten, denen geht es gut. Auf dem Wirtschaftsforum in St. Petersburg ist von Krise natürlich keine Rede. Die Ölkonzerne zeigen sich in voller Pracht. Die Angriffe der Ukraine auf die Ölindustrie sind hier kein Thema. Für Russland ist das Wirtschaftsforum das wichtigste Wirtschaftsevent im Jahr. Hier will der Kreml demonstrieren, trotz westlicher Sanktionen laufe die russische Wirtschaft stabil. Geradezu überheblich bietet der Erdgaskonzern Gazprom Holz zum Export für Europa an, wenn dort das Gas zur Neige gehen solle. Kreml-Chef Putin gibt sich gegenüber internationalen Journalisten mit Blick auf den Ukraine-Krieg siegessicher. Russische Truppen rücken entlang der gesamten Frontlinie vor. Es gibt keinen Ort, an dem die russischen Truppen nicht vorrücken würden. Dann folgen recht widersprüchliche Aussagen. Putin sei zu einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Kriegs bereit, aber zugleich Russland erwäge den Einsatz seiner Hyperschallrakete Oreshnik gegen Städte in der Ukraine auszuweiten. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges waren nur wenige Unternehmer aus dem Westen vertreten, trotz der EU-Sanktionen gegen Russland. Und obwohl es heftige Kritik aus Deutschland gibt, sind auch in diesem Jahr deutsche Unternehmer wie Thomas Bruch Gesellschafter der Handelskette Globus vor Ort. Die russischen Märkte gehören zwar nicht mehr zur Globus Holding, aber Bruch selbst ist an den russischen Standorten beteiligt.
Jetzt ist aber auch ohne Expansion ist ein Zuwachs möglich gewesen. Das liegt daran, dass wir, glaube ich, zu unseren Kunden in Russland ein sehr gutes Verhältnis gefunden haben, dass wir das, was die Kunden sich hier wünschen, glaube ich, gut verstanden haben.
In der Hauptstadt Moskau überlegt Kirill noch, was sein nächstes Projekt werden könnte. In Russland hätten sich die Menschen an Fatalismus gewöhnt, sagt er. Es kommt, wie es kommt.
Und wir bleiben bei Russland und dem Krieg gegen die Ukraine. Weitere Nachrichten, Susanne, mit dir.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich erstmals mit einem offenen Brief persönlich an Russlands Staatschef Putin gewandt. Darin schlägt Selenskyj ein direktes Treffen vor, um über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Die Mehrheit der Russen sei bereit für Frieden, so Selenskyj. Für die Dauer der Verhandlungen werde die Ukraine eine Waffenruhe ausrufen. Der Kreml bestätigte den Eingang des Briefes. Putin werde später über den Inhalt informiert, teilte ein Sprecher mit. Ein Reparaturstau bei wichtigen Waffensystemen gefährdet offenbar die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr. Das geht aus Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hervor, die auf internen Unterlagen aus dem Rüstungssektor beruhen. Besonders ernst ist die Situation demnach bei Panzerfahrzeugen des Heeres. Laut dem Insiderbericht mangele es an langfristigen Vertragsstrukturen mit Industriepartnern, sodass Ersatzteile kaum in ausreichender Menge eingekauft werden könnten. Nach der fehlgeschlagenen Bewerbung Deutschlands um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat eine Diskussion über die Zahlungen an die Vereinten Nationen begonnen. So sagte der AfD-Außenpolitiker Frohnmeier, freiwillige deutsche Leistungen gehörten auf den Prüfstand und seien zu kürzen oder zu streichen, solange Deutschland nicht angemessen berücksichtigt werde. Dem widersprach der CDU-Außenpolitiker Hart. Aufgabe sei, Deutschlands Einfluss bei den Vereinten Nationen zu erhöhen. Dies erreiche man nicht mit Mittelkürzungen. Am Frankfurter Flughafen hat es einen Zwischenfall gegeben. Bei einem geparkten Flugzeug brach unerwartet das Bugfahrwerk weg. Dadurch kippte die Boeing 787-9 Dreamliner nach vorn. Zu dem Zeitpunkt befanden sich laut Lufthansa Crewmitglieder und Bodenmitarbeiter an Bord. Mehrere von ihnen wurden verletzt. Fluggäste waren der Airline zufolge noch nicht in der Maschine. Jetzt soll geklärt werden, wie es zu dem Zwischenfall kam.
Heute in einer Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. In Mexiko, Kanada, vor allem aber in den USA. Denn ein Großteil der 104 Spiele findet in Donald Trumps Amerika statt. Und das wirft eine Menge Fragen auf. Von den Spannungen unter den drei Gastgeberländern einerseits bis hin zu Sorgen um Einsätze der Einwanderungspolizei ICE rund um WM-Stadien. Und wie nutzt Präsident Trump, dem der goldene WM-Pokal schon mal zu gefallen scheint, die Bühne des Sports überhaupt in den sportverrückten USA? Dem bin ich im Vorfeld der WM gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp Avuno und Dominik Egizzi in einer neuen ARD-Doku nachgegangen. Spielfeld der Macht. Hier ein kleiner Auszug.
Los Angeles, Kalifornien. Der begeisterte Hobbypilot Jürgen Klinsmann nimmt mich mit auf eine Tour über die Stadt. Der Fußballweltmeister von 1990 und ehemalige Bundestrainer lebt seit fast 30 Jahren in den USA.
Hast du denn Befürchtungen, dass diese Fußball-WM von der Politik und von der Regierung Trump auch irgendwie überschattet wird?
Ja, die haben wir alle. Die Befürchtung haben wir alle.
Inwiefern?
Ja, dass einfach die große Aufmerksamkeit, die auf das Land kommt, dann ausgenutzt wird für irgendwelche andere Botschaften, die mit der Fußball-WM selbst gar nichts zu tun haben.
Auch möchte Klinsmann nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft in eine ähnliche Lage gerät wie bei der letzten WM in Katar, als nach der Vorrunde Schluss war.
Die Mannschaft zu zwingen, ein Mannschaftsfoto vor dem ersten Spiel gegen Japan zu machen, mit der Hand vor dem Mund, das fand ich katastrophal. Und es ist, man kreiert schlechtes Karma. Und ich glaube, du hast die Verpflichtung, als Leistungssportler, als Topathlet, dich auf deinen Bereich zu konzentrieren. Egal in welchem Land der Welt, egal welches politische Regime dort gerade am Arbeiten ist. Deine Aufgabe ist, deutsche Fußballnationalmannschaft ist, nach Amerika zu kommen, das Turnier zu gewinnen. Mhm. Und keine politischen Botschaften zu senden.
Zumindest, so sagt mir Jürgen Klinsmann, nicht während eines Turniers. Doch die politische Lage in den USA ist angespannt. In Los Angeles, wo fast 50% der Einwohner Latinos sind, verunsicherten die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE besonders viele Menschen. Der größte Frauenfußballclub der Stadt, Angel City FC, bezog klar Stellung. Im Juni vergangenen Jahres präsentierte er sich als Immigrant City FC.
Immigrant City.
Das war unser erstes Spiel nach Beginn der Eisrazzien in Los Angeles. Als Verein wollten wir klar machen, wie wir dazu stehen. Dies ist eine Stadt der Einwanderer. Das feiern wir und wir wissen, wie wichtig das ist. Denn Menschen werden aus ihren Familien gerissen und leiden.
Hier um die Ecke hängt ein Flyer, auf dem steht, wie man sich im Umgang mit ICE-Agenten verhalten sollte. Ziemlich bemerkenswert, dass das hier hängt.
quite unusual to find it here.
When a club has a platform like this to
Unser Verein hat die Plattform, Informationen zu verbreiten. Damit kann ich jemandem helfen, der betroffen sein könnte, auch wenn ich selbst nicht betroffen bin. Dafür stehen wir hier.
In Green Bay, Wisconsin, treffen mein Kollege Philipp Avunu und ich meinen Stiefschwiegervater. Greg Blush war 20 Jahre lang Football-Coach in der NFL und beobachtet, wie Donald Trump versucht, Sport zu politisieren.
Wurde Football früher auch so instrumentalisiert?
Nein, das ist neu. Die Trump-Dynamik ist völlig anders. Sie erlaubt es den Menschen, sich von ihrer schlimmsten Seite zu zeigen. Er vermittelt den Leuten, wenn du die schlechteste Version deiner selbst bist, dann tolerieren wir das und finden das gut.
Für unsere Doku sind Philipp und ich tief in die US-Sportkultur eingetaucht, die so wichtig ist für den Zusammenhalt dieses politisch aufgewühlten Landes.
Die ganze Doku Spielfeld der Macht läuft hier im Ersten am kommenden Montag um 20.15 Uhr und seit heute schon in der ARD Mediathek. Ja, und im Vorfeld dieser WM gab es ja auch eine Menge Kritik an der Dimension des Turniers mit 48 Mannschaften und so vielen Spielen wie noch nie. Aber ein unbestreitbarer Effekt dieser Aufblähung ist, dass diesmal Länder dabei sind, die sich bisher noch nie für eine WM qualifizieren konnten. Curaçao etwa, der erste Gegner des deutschen Teams, oder Kap Verde oder auch Jordanien. Dort ist die Stimmung euphorisch wegen der WM-Premiere und auch die Vorbereitung so mancher Fans ist weltmeisterlich, wie Ramin Sina berichtet.
Die Vorfreude von Mahmoud und seinem Sohn ist grenzenlos und auch Tochter Mariam zählt die Tage, bis die WM losgeht. Monatelang wartet die Familie aber auf ein Visum für die USA. Mahmoud will als Fan der jordanischen Nationalmannschaft vor Ort dabei sein. Er zeigt Videos von der Asienmeisterschaft, auch da war er im Stadion. Den WM-Pokal hat die fußballverrückte Familie im eigenen Wohnzimmer nachgebaut. Die Tickets fürs Stadion kosten mehrere hundert Dollar, Flug und Unterkunft noch deutlich mehr. Als ich gemerkt habe, dass mich die ganze Reise mehr als 10.000 Dollar kosten wird, da habe ich mein Auto verkauft. Bei einer FIFA-WM im Stadion zu sein, das ist es mir wert, wenn Jordanien spielt und ich bin in meiner traditionellen Kleidung vor Ort. Das wird ein Moment voller Stolz. In Jordaniens Hauptstadt Amman bereiten sich die Nationalspieler auf ihre erste WM-Teilnahme vor. Sie gelten als Außenseiter. Die Mannschaft erreichte zuletzt aber sowohl bei der Asienmeisterschaft als auch beim Arab Cup das Finale. Nun wartet die größte Fußballbühne der Welt. Es ist ein historischer Moment für Jordanien. Wir wollen uns würdig präsentieren. In der Vorrunde warten auf die Jordanier allerdings schwierige Gegner. Weltmeister Argentinien mit Superstar Messi, außerdem Algerien und Österreich. Warum sollten wir nicht weiterkommen? Warum nicht Argentinien schlagen? Im Fußball ist nichts unmöglich. Wir haben bei dieser WM doch gar nichts zu verlieren. Und Messi, wie wollt ihr ihn stoppen? Wenn nötig, auch mit etwas Härte. Die Nationalspieler haben im Land eine WM-Euphorie entfacht. Mancher Fan scheint schon bereit für den Autokorso. In Zeiten zahlreicher Kriege im Nahen Osten lechzen viele Menschen nach positiver Ablenkung. Allein die Qualifikation sei bereits ein kleines Fußballwunder. Wir stehen noch ganz am Anfang. Wir haben ja nicht einmal genügend Rasenplätze im Land. Seine Reise ist gebucht, auch das Visum ist jetzt da. Für Mahmoud fehlt nur noch der Anpfiff zum größten Fußballmärchen der jordanischen Geschichte.
Eitel Sonnenschein also bei Jordaniens Fußballfans. Beim Wetter bei uns kann man das nicht ganz so sagen, Pila, oder?
Nee, wir hatten zwar zwischendurch auch immer mal wieder Sonnenschein, aber trotzdem einige Schauer und Gewitter, wie zum Beispiel auch auf diesem Bild zu sehen. Da ist zwar auch die Sonne so im Hintergrund, aber wir sehen auch einen Regenbogen. Das heißt, das Ende von Schauern, das ist jetzt ein Bild vom DARS von gestern Abend. Aber auch heute gab es einige Schauer und auch kräftige Gewitter, die über uns hinweggezogen sind. Und das ging vor allem so ab den Mittagsstunden los. Von Westen her sind die dann aus Südwesten innerhalb oder zu uns hereingezogen. Es hat teilweise kräftig geschüttet. Auch im Süden gab es dann zeitweise mal länger anhaltenden Regen. Und dort regnet es auch jetzt aktuell noch. Die Schauer- und Gewittertätigkeit, die hat jetzt schon größtenteils nachgelassen. Insgesamt geht es auch eher wechselhaft weiter, denn Tiefdruckgebiete vom Atlantik stehen schon bereit. Auch wenn bei uns jetzt morgen eher so ein bisschen ganz leichter Zwischenhocheinfluss im Süden herrscht, bleibt es trotzdem eher wechselhaft. Und heute Nacht regnet es vor allem noch in der Südosthälfte weiter, teilweise auch kräftig. Im Westen lockern die Wolken dann auch teilweise mal auf. Von Nordwesten her kommen dann aber morgen früh schon direkt wieder die nächsten Schauer und Gewitter ins Land gezogen. Und ab den Mittagsstunden entwickelt sich vor allem über der nördlichen Mitte wieder verbreitet Schauer und Gewitter. Die sind nicht mehr ganz so kräftig wie die von heute. Vor allem nach Süden hin ist es auch längere Zeit mal freundlich. Und zum Abend hin ist das Ganze eh schon wieder vorbei. Da lösen sich die meisten Wolken auf. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf 15 Grad an der Oder, 10 Grad in den mittleren Mittelgebirgen und 8 Grad am Alpenrand. Und morgen tagsüber steigen die Temperaturen dann auf meist 18 bis 23 Grad. Und auch das Wochenende wird insgesamt noch eher wechselhaft bleiben. Am Samstag vor allem in der Westhälfte und im Süden viele Wolken. Nach Osten hin auch viel Sonnenschein bei bis zu 26 Grad. Am Sonntag ist das Ganze so ein bisschen umgedreht. Da kriegt die Südhälfte mehr Sonnenschein und da bleibt es meist trocken. Im Norden sind dafür mehr Wolken unterwegs. Und dann in der neuen Woche wird es dann auch zeitweise von Südwesten her wieder ein bisschen wärmer.
Pila, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Comedy und mit Satire.
Ja, und dazu begrüßt Sie gleich Dieter Nuhr.
Wir melden uns dann morgen wieder schon in der Halbzeit des WM-Qualifikationsspiels der Frauen gegen 21.20 Uhr dann mit Susanne Stichler.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.